Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Das hören Sie immer zuerst in ARD Sounds. Ich bin Birte Sönnigsen und zu Gast ist heute der Minister für Digitales und Staatsmodernisierung, Carsten Wildberger.
Schönen guten Tag, Frau Sönnigsen.
Wobei, ich bin ja heute auch ein bisschen Gast bei Ihnen, denn wir sind bei Ihnen im Ministerium. Nachdem Sie jetzt fast ein Jahr in einem Provisorium waren, sind Sie gerade erst umgezogen. Sind Sie denn angekommen inzwischen hier?
Ja, sehr gut angekommen. Ich war aber auch schon im Provisorium angekommen. Wir haben es da auch wohl gefühlt, war alles ein bisschen improvisiert. Und nach Ostern ziehen wir jetzt Stück für Stück. Jetzt kommt auch die ganze Mannschaft im Sommer hier in das neue Haus in der Friedrichstraße.
Sie standen wohl auf keinem Tippzettel für den Posten des Ministers, als die verteilt wurden. Sie kommen aus der Wirtschaft, waren Unternehmensberater, waren bei Telekommunikationsunternehmen. Und als die Bundestagswahl stattgefunden hat, da waren Sie noch Vorstandsvorsitzender der Mediamarkt-Saturn-Gruppe. Also für viele waren Sie die Überraschung im Kabinett. Mal andersrum gefragt, was war denn für Sie bisher die größte Überraschung oder eine große Überraschung hier in diesem Regierungsbetrieb?
Ja, keiner hat damit gerechnet, ich eigentlich auch nicht. Von daher war ich auch überrascht. Das ist aber auch kein Problem, weil am Ende schaut man hinterher drauf, was ist denn passiert, was haben wir hinbekommen. Und das, was mir erstmal positiv aufgefallen ist, finde ich, ist, dass die Motivation, auch die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden extrem hoch ist in den Häusern. Die also auch wirklich was bewegen wollen, denen liegt was daran, dass das Land nach vorne kommt. Und das, was sicherlich für mich in der Form nicht so klar war, ist, wie stark wir Verantwortlichkeit verteilt haben, seziert haben. Also ich sage immer, extrem viele sind zuständig, aber wer ist denn wirklich verantwortlich? So, und damit, da sage ich mir jetzt manchmal in der Umsetzung deshalb vielleicht ein bisschen zäh.
Und was sind so Situationen, wo Sie sich manchmal vielleicht an den Kopf packen und sagen, also das kann Politik jetzt wirklich nicht ernst meinen, das wäre in der Wirtschaft ganz anders?
Ja, wir müssen Acht geben. Also wir können jetzt auch nicht so tun, als ob alles immer in der Wirtschaft rosig ist. Und ich glaube, wir tun gut daran, dass erstmal alle im Land, alle, die Verantwortung tragen, auch in Krisenzeiten in den Spiegel schauen. Ich tue das auch jeden Tag und sagen, was können wir beitragen? Also wir sind mittlerweile in Deutschland natürlich auch sehr gut da drin, sage ich mal, die Probleme zu externalisieren, woanders auch hinzuschieben. Natürlich hat die Politik eine hohe Verantwortung. Wir setzen die Rahmenbedingungen. Die Welt ist viel komplexer geworden. Wir haben zu viel Bürokratie. Das ist jetzt sicher so. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass hier in der Politik die Zeichen der Zeit schon erkannt sind. Aber wir müssen jetzt natürlich noch entschlossener und schneller die Dinge, sage ich mal, die notwendig sind, auf die Straße bringen. Gleichzeitig sage ich auch, es ist deutlich mehr passiert, als vielleicht sich das so anfühlt.
Jetzt haben Sie nicht nur den Job, Deutschland digitaler zu machen, moderner zu machen, sondern auch ein neues Ministerium aufzubauen. Denn ein reines Digitalministerium, was auch noch für Staatsmodernisierung zuständig ist, das gab es noch nicht. Lässt sich so ein Ministerium führen wie ein Unternehmen oder wo liegen da die Unterschiede?
Das Ministerium wird geführt wie ein Ministerium, das sich aber allerdings ein bisschen anders aufgestellt hat. Wir arbeiten sehr stark in Projekten. Und richtig ist, wir mussten das Haus neu aufbauen. Wir waren am ersten Tag 6 Mitarbeiter und haben das hochgefahren. Wir sind zusammengezogen aus 6 verschiedenen Häusern. Und klar ist das eine Herausforderung, ein Haus neu aufzubauen. Aber ich habe, glaube ich, das nicht einmal zum Thema gemacht, weil das interessiert keinen, sollte auch keinen draußen interessieren. Das ist unser Job. Und wir haben es insofern anders aufgestellt, dass wir neben der klassischen Organisationsform auch in Großprojekten arbeiten, messbar. Mit Zeitplänen, mit Meilensteinen.
Ist das was Neues? Also gab es das vorher nicht?
Also in dieser Form, glaube ich, haben wir das Haus da schon noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Ist aber auch geschuldet der Tatsache, dass wir natürlich gerade bei der Digitalisierung auch Themen der Umsetzung haben. Wir bauen eine neue Infrastruktur auf. Wir entwickeln die digitale Brieftasche. Wir wollen die Verwaltungsdigitalisierung nach vorne bringen. Das geht natürlich nicht nur dadurch, dass Sie einfach ein Gesetz machen. Das muss ja dahinter auch was passieren. Das heißt, da geht es auch um Umsetzung.
Stichwort Umsetzung, das können Sie nicht alles alleine hier aus Berlin machen. Da sind ja ganz viele daran beteiligt, bis sowas wirklich bei Menschen, bei Unternehmen ankommt. Am Ende auch bis runter in die Kommunen oder noch weiter. Jetzt habe ich Sie diese Woche in einem Interview hören sagen, Mindset kann man nicht verordnen. Ist das wirklich so? Also ist das nicht ein Unterschied? Kann man nicht in einem Unternehmen viel leichter die Leute oder von Leuten ein bestimmtes Mindset einfordern, was Sie jetzt so als Minister nicht mehr können?
Also wenn Sie als CEO in einem Unternehmen sind, dann tun die Menschen nicht unbedingt das, nur weil sie diese Rolle haben. Sie müssen sich das auch sozusagen verdienen und am Ende des Tages muss es durch eine Mannschaft getragen werden. Das kommt auch aus einer inneren Überzeugung. Und natürlich ist man in einer herausgehobenen Position, einer besonderen Verantwortung. Jeder schaut auf einen. Das Wort hat manchmal ein höheres Gewicht. Es hat eine andere Lautstärke. Insofern hat man eine hohe Verantwortung, auch den richtigen Rahmen zu setzen. Und am Ende des Tages ist jede Rolle in einer herausgehobenen Position eine Führungsaufgabe. Das heißt, ich muss auch Menschen führen. Ich muss sie mitnehmen. Ich muss sie für etwas begeistern. Und gleichzeitig muss man das vorleben. Also es ist nicht so, dass man nur wegen eines Amtes jeder einfach sagt, ich mache jetzt genau so, wie das, also so läuft das nicht.
Ihr Ministerium, das hat mit vielen anderen Ministerien zu tun. Bei Ihnen geht es auch oft um Prozesse, um viel Technisches. Aber Digitales prägt ja auch den Alltag der Menschen an ganz vielen Stellen. Ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Und es gab so eine Diskussion, die die letzten Wochen und Monate auch ziemlich bestimmt hat in den Familien, auch international. Das Thema Altersgrenzen, Social Media. Was ist da die Haltung des Digitalministers?
Es gibt bei diesem Thema, finde ich, gerade wenn es um die Altersgrenze geht, nicht richtig oder falsch. Deshalb ist das auch nicht unbedingt eine Gegenposition, sondern es ist eine Abwägungsentscheidung. Und egal, welche Entscheidung ich an der Stelle treffe, mache ich wahrscheinlich auch einen Fehler. Und dann muss ich abwägen, welcher Fehler, den ich auf der einen oder auf der anderen Seite mache, ist größer. Worum geht es bei dem Thema? Wir wissen, dass soziale Medien, wenn man sie nicht richtig nutzt, unser Leben auch sehr negativ beeinflussen können. Und gerade wenn es darum geht, junge Menschen, die im Heranwachsen gehindert werden, auch psychisch belastet werden dadurch, haben wir eine Fürsorgepflicht. Unser Auftrag ist es sicherzustellen, dass Kinder in ihrer Entwicklung auch sozial, in der sozialen Entwicklung vorankommen können. Und wir wissen, welche Auswirkungen soziale Medien, nicht nur wie die Nutzungszeit ist, auch was sie konsumieren. Deshalb ist aus meiner Sicht die grundsätzlich richtige Antwort Safety by Design. Wie machen wir das System sicher? Jetzt ist es so, wir haben Plattformen, die haben nicht wir, die haben große Unternehmen. Wer trifft die Entscheidung zu dem Design? Wir können sicherlich Designprinzipien entwickeln, aber wer setzt sie um? Wer entscheidet, welcher Content ausgespielt wird? Macht das ein Gremium, was unabhängig ist? Sollte das die Politik tun? Sollte das Unternehmen tun? Ganz schwierige Fragen. Und wir müssen sicherstellen, dass das eben nicht in die Hände gelangt. Ich denke auch nicht, dass das erstmal eine staatliche Aufgabe ist, aber auch keine unternehmerische Aufgabe. Ich habe darauf noch nicht die Antworten, aber Safety by Design ist, glaube ich, das, worum es geht, weil natürlich sollten Menschen, auch junge Menschen, soziale Medien nutzen können. Und gleichzeitig, solange wir die Antworten darauf nicht haben, ist jetzt die Abwägung Schutz oder nicht Schutz und dann sind wir bei der Altersgrenze und dann sage ich, in der Abwesenheit der technischen Lösung plädiere ich auch für eine Altersgrenze.
Sie hören das ARD-Interview der Woche. Zu Gast ist heute Carsten Wildberger, der Digitalminister. Herr Wildberger, Sie sind nicht nur fürs Digitale zuständig, sondern auch dafür, den Staat schlanker, funktionsfähiger, moderner zu machen. Diese Woche hat das sogenannte Entlastungskabinett getagt. Also im Prinzip sind Sie alle zusammengekommen in der Bundesregierung und haben einen Schwerpunkt aufs Thema Entbürokratisierung gelegt. Ist das nicht eigentlich ein heilloses Unterfangen?
Naja, wenn man sich auf so eine Reise begibt und sagt, es ist notwendig, den ganzen Bürokratieberg, den wir angehäuft haben, ich sage mal den Bürokratiebeton, den wir über viele Jahrzehnte ein Stück weit angehäuft haben, abzubauen, ist das natürlich ein Riesenberg. Der ist immer noch gewaltig. Aber wir haben einiges auf den Weg gebracht. Wir haben in der Tat bisher zwei Kabinettssitzungen gehabt, wo wir uns nur mit dem Rückbau beschäftigt haben. Das erste hatten wir im November. Und seit dem November haben wir in Summe Entlastung von 10,4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht.
Das heißt, auf den Weg gebracht heißt noch nicht, dass das angekommen ist bei den Unternehmen, bei den Menschen.
Einiges ist schon angekommen. Anderes ist, wie gesagt, auf dem Weg. Wir haben aber mittlerweile mit 43 Vorhaben und dahinter, auch davor haben wir schon einiges umgesetzt, sind jetzt so viele Dinge sozusagen in der Pipeline, dass jetzt auch Stück für Stück immer wieder was rausfällt und auch in der Wirkung sich entfaltet und auch wirklich ankommt. Und ich würde mal einen Bereich herausgreifen, wo wir verdammt viel auf den Weg gebracht haben, was auch schon in Wirkung ist, aber auch noch jetzt sich die Wirkung weiter entfaltet. Die Menschen zu Recht erwarten, dass wir bei Infrastrukturthemen unsere Infrastruktur verbessern und erneuern. Und das Bauen, das Genehmigen dauert unglaublich lang, viel zu lang. Nur durchschnittlicher Mobilfunkstandort, muss man sich mal vorstellen, 3,5 Jahre in Deutschland. Das geht jetzt in wenigen Wochen, die Genehmigung. Und gleichzeitig auch der Bau wird schneller vorangehen. Wir haben viel Geld für die Infrastruktur, Brückenneubau, Ersatzbrücken, Straße, Schiene, sodass das Geld auch schneller wirken kann. Das ist mal systemisch gedacht, ein großes Feld, wo wir vorangekommen sind. Und Gleiches gilt auch mit dem Anspruch der Berichtspflichten, wo wir gesagt haben, uns committed haben, 30% der Berichtspflichten werden abgeschafft. Ein paar Sachen haben wir schon abgeschafft, aber wir haben jetzt einen Prozess entwickelt, der auch die Arbeitsweise des Staates verändern wird. Das ist die sogenannte Beweislastumkehr. Und das würde ich schon sagen, ist ein gewisser Paradigmenwechsel.
Also muss man, glaube ich, einmal erklären. Im Prinzip bedeutet es, dass erstmal die Berichtspflichten fallen sollen und der Staat gegenüber den Unternehmen begründen soll, warum es eine Berichtspflicht weitergeben sollte, statt andersrum.
Ganz genau. Sie setzen im Prinzip das meiste auf Null und müssen sich dann wieder vorarbeiten, was sie denn noch erhalten wollen. Was sich da verändert, ist wirklich die Logik. Heute muss ich ja begründen, bitte, bitte, schaffe eine Berichtspflicht ab und ich muss jetzt dem Staat erklären, warum die weg muss. Jetzt drehen wir das um und sagen, nee, wir erklären jetzt den Menschen, warum wir das brauchen. Und das dreht das um, deshalb sozusagen Beweislastumkehr. Und warum ich das so wichtig finde, nicht nur, dass 30% rausfallen, sondern weil wir sagen, wir akzeptieren, dass wir das Prinzip ändern müssen. Den Menschen wieder mehr vertrauen, den Menschen mehr zutrauen müssen. Und das ist ein großer Schritt. Das ist juristisch und technisch nicht ganz einfach. Deshalb braucht es einfach ein bisschen Zeit. Ich weiß, der eine will den Schalter, der andere will eine Säge.
Damit es ganz schnell geht.
Und es geht auch, es wird auch jetzt schnell gehen. Geht es schnell genug? Nein. Aber es ist viel, viel komplexer auch in der Realität, als man sich das manchmal vorstellt. Aber das ist ein Riesenschritt. Und das hätte ich am Anfang der Legislaturperiode, ehrlich gesagt, bin mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Jetzt machen wir es.
Ein Teil des Entlastungskabinetts aus dieser Woche war eben das Gesundheitswesen, die Digitalisierung da. Da steckt zum Beispiel ja auch sowas drin wie eine digitale Überweisung, die vieles einfacher machen soll. Wenn man sich da aber mal den Zeitplan auch anguckt, wenn alles gut läuft, soll das in mehr als 3 Jahren fertig eingeführt sein. Da sagen viele Leute, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum dauert das denn so lange?
Es ist halt der Prozess. Wir haben natürlich die elektronische Patientenakte, wir haben die App dazu. Die funktioniert schon, die wird auch genutzt, aber die muss mehr genutzt werden. Wir werden die Funktionalitäten erweitern. Ich betrachte das eher als die digitale Lösung, die es heute gibt, die zu härten, besser zu machen und in der Funktionsweise zu erweitern. Und dann ist es eine Rollout-Frage. Das ist, sag ich mal, bei digitalen Lösungen etwas, wo sie nicht an Tag 1 plötzlich sind alle drauf. Wir haben heute schon gute digitale Lösungen, die teilweise aber auch nur zu 15% in Anspruch genommen werden. Ja. Deshalb ist das ein Prozess. Aber was heißt das ganz konkret? Wir alle kennen ja noch den rosa Zettel der Überweisung. Ich weiß selber, wenn man zum Arzt geht, weiß ich nicht, mit Röntgenbildern, diesem riesen Umschlag bewaffnet. All das wird dann über Zeit natürlich, aber wird dann elektronisch sicher auch in einem Kommunikationskanal übergeben. Dadurch wird es schneller. Und wir haben alleine weit über 130, 140 Millionen Arztbriefe. Die werden dann auch jetzt nicht mehr per Post oder über andere, sag ich mal, nicht mehr zeitgemäße Medien verteilt, sondern dann eben auch digital ausgetauscht.
Aber können Sie die Ungeduld der Leute nicht verstehen? Also gerade auch, wenn es so eine Mischung ist. Also manche Rezepte, die normalen Rezepte, funktionieren digital. Andere Betäubungsmittel oder so, brauche ich immer noch ein Papierrezept. Mancher digitale Arztbrief funktioniert, ein anderer wiederum nicht. Und da sagen Leute, mach das doch mal fertig. Warum dauert das alles so lang?
Ja, bisher konnten wir es nicht fertig machen, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Und jetzt, ich bin ehrlich gesagt auch seit 10, 15 Jahren schon sehr ungeduldig, dass viele Dinge noch nicht funktionieren. Und jetzt müssen wir damit klarkommen, dass derjenige, der sagt, wir schaffen jetzt die Voraussetzungen, wir setzen es jetzt auch um, dass dann die fragen, warum seid ihr noch nicht fertig? Aber einer muss es machen. Jetzt haben wir es gemacht und jetzt gilt es darum, das auch auf die Straße zu kriegen.
Jetzt ist Bürokratie ja auch nicht immer schlecht in allen Fällen. Nee. Also da geht es ja auch darum, um Arbeitssicherheit, um Umweltauflagen, darum vielleicht Betrug einzudämmen. Sehen Sie da irgendeine Gefahr, dass da Arbeitsrecht ausgehöhlt wird, dass da die Umwelt am Ende drunter leidet, weil Bürokratie abgebaut wird?
Also Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Der Begriff Bürokratie ist per se ja nicht schlecht. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Sicherheitsstandards, die sind für etwas gut. Jetzt sage ich aber so, wir haben so viel Regeln angehäuft, wo tatsächlich extrem viele Fälle gibt, wo die Wirkungsweise, die positive Wirkungsweise dieser Regeln sich überhaupt nicht mehr erschließt. Und was wir tun, ist, wir senken keine Standards ab, aber wir senken Komplexität ab, damit den Standard, den wir halten wollen, überhaupt durchsetzbar ist. Wenn ich teilweise 5 Monate, 1 Jahr auf irgendeine Genehmigung warten muss, da kann ich ja nicht sagen, toll, wir haben alle Standards eingehalten. Wir konnten das, was wir als Standard haben wollen, nicht umsetzen, weil es auch so komplex ist. Das ist zumindest ein wichtiges Element. Das heißt, wir haben ausreichend viel, was wir ändern können, ohne die Standards zu senken. Und das ist genau das, was wir tun.
Jetzt ist ja auch ein Ziel, beispielsweise Rechenzentren schneller zu bauen. Jetzt gibt es da Kritik dran, dass da Umweltauflagen gelockert werden könnten. Da geht es um Abwärme, da geht es um, mit welcher Energie diese Rechenzentren betrieben werden. Ist das aber was, wo Sie sagen, das ist so der saure Apfel, in den wir beißen müssen, um schneller Rechenzentren zu bauen, dass wir da ein paar Einschnitte bei den Umweltauflagen machen?
Also ich sehe diese Einschnitte aktuell nicht. Wir haben großes Augenmerk darauf gelegt, dass unsere Rechenzentren, was Energieeffizienz, was Grünstromfähigkeit angeht, auch was Wassereffizienz, Kühlung angeht, Weltstandards setzen. Das bleibt auch unberührt. Und gleichzeitig müssen wir uns an den Realitäten dessen, was die Physik hergibt, auch ein bisschen daran orientieren. Um das mal konkret zu machen, wir haben einen sogenannten Effizienzfaktor. Wenn Sie heute so 1,35 heißt das heißt 35% der Energie landet sozusagen nicht auf dem Chip selber, sondern geht in die Abwärme, in den Betrieb des Hauses.
Also Abwärme heißt auch im Zweifel als warme Luft nach draußen gepustet.
Nach draußen oder eben doch in die Nachnutzung, die wir natürlich fördern wollen. Und wenn es diese Möglichkeit gibt, wird das auch genutzt. Und das macht auch jeden Sinn der Welt, da bin ich auch ein großer Freund von. Wenn es nur Situationen gibt, wo die Nachnutzung nicht ist, wenn ich sage, ich habe einen den perfekten Ort für ein Rechenzentrum, aber die Schule ist halt oder eine Brauerei ist halt 20 Kilometer weg, dann kriege ich das einfach physikalisch dahin nicht transportiert. Dann sage ich, in Einzelfällen ist das dann halt erstmal so. Wenn sich dann darum herum was ansiedelt, dann wird das aber nachgezogen. Bei Wasser achten wir darauf, dass wir geschlossene Kreisläufe haben. Das heißt, das Grundwasser wird nicht immer entnommen, sondern ist ein geschlossener Kreislauf. Die Verpflichtung ist, mindestens 50% Grundstromfähigkeit zu haben. So viel Grundstrom haben wir in der Regel im Schnitt nicht überall verfügbar. Das heißt, natürlich hat auch der Naturschutz ein hohes Augenmerk.
Herr Wildberger, Sie müssen sich ja nicht nur um die Staatsmodernisierung kümmern, sondern manche sagen auch, Sie haben direkt zwei undankbare Jobs, sondern auch die Digitalisierung ja vorantreiben. Da höre ich immer wieder die Frage, ist Deutschland denn eigentlich noch zu retten oder sind wir nicht eh schon digital längst abgehängt? Was sagen Sie?
Wir müssen unterscheiden. Deutschland ist schon auch ein technologisch weit entwickeltes Land. Die Menschen im Lande nutzen auch viele digitale Lösungen, auch viele adaptieren Dinge, nutzen Dinge, auch in der Frühphase. Ich glaube, Deutschland war das Land mit der zweithäufigsten relativen Nutzung von ChatGPT, als es rauskam. Und gleichzeitig ist es richtig, dass wir in der Verwaltung dann ein Gap haben, weil unsere digitalen Lösungen auch nicht durchgängig sind, wie ein Flickenteppich wirken. Und da haben wir unglaublich viel Aufholarbeit zu leisten. Es passiert auch einiges, ist auch schon einiges passiert, aber das kann nicht unser Anspruch sein, da wo wir heute stehen.
Ich würde mit Ihnen gerne auch noch auf das Thema Unabhängigkeit gucken von Unternehmen aus dem Ausland, weil die meiste Technik, die dann hier doch genutzt wird, die kommt dann meistens aus den USA. Wie halten Sie das eigentlich? Sind Sie da so Team WhatsApp oder Team Signal? Nutzen Sie PayPal oder Vero? Also spielt das auch eine Rolle, welcher Anbieter es ist und wo der herkommt? Achten Sie darauf?
Also ich nutze viele Anbieter und halte mich da so offen und gleichzeitig muss ich unterscheiden, was nutze ich privat, was nutze ich sozusagen qua Amt. Aber ich bin sicherlich noch mal offener und das war ich ja schon immer für Lösungen, die auch aus Europa stammen. Das ist ein Thema, was mich seit vielen Jahren umtreibt und das ist für mich auch in diesem Job eine Herzensangelegenheit. Weil eins unserer großen Herausforderungen, auch was das Wachstum angeht, was Wirtschaftskraft angeht, was auch geopolitische Stärke angeht, ist, dass wir nicht ausreichend an den sogenannten Deep Tech Themen, wo unglaublich viel Wertschöpfung entsteht, teilgenommen haben. Wir sind halt Kunde von Cloud-Lösungen, von Software, von Chips.
Das ist Deep Tech.
Das ist Deep Tech. Und die Wertschöpfung, die in diesen Bereichen entstanden ist, ist so unglaublich groß. Bei künstlicher Intelligenz darf uns das nicht passieren. Da ist die Wertschöpfung und auch die Mächtigkeit dieser Technologie so groß, dass ich mir diese Abhängigkeit nicht vorstellen möchte.
Und es ist auch noch nicht zu spät. Also die anderen, China, die USA, deren Vorsprung ist ja schon zu groß?
Nein, da muss man differenzieren. Wir haben sicherlich KI-Bereiche, nehmen wir nur die industrielle KI. Wie kann ich künstliche Intelligenz in Industriebereichen einsetzen? Da haben wir sicherlich die Chance, weltweit führend vorne zu sein. Wir haben unglaubliche Daten in diesem Bereich. Es gibt KI-Lösungen, auch sogenannte Frontier-Modelle. Es gibt auch einiges jenseits von Sprachmodellen. Es gibt sogenannte generative KI, die Bilder erzeugt, Videos erzeugt, so Visionsmodelle. Da haben wir eins der führenden Unternehmen in Deutschland. Wir haben sogenannte Weltmodelle, die verstehen die physische Welt. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Bei diesen Sprachmodellen ist die Herausforderung.
Also sowas wie die hinter ChatGPT, Gemini, Claude und so weiter stecken.
Na, das sind Sprachmodelle. Das sind die
Sprachmodelle. ChatGPT,
das sind dann so mal Basismodelle, Frontiermodelle, die aus Sprache heraus Fähigkeitenentwicklung, Programmieren, Logik, Mathematik, die leben von einer unglaublichen Skalierung von Datensätzen und Rechenpower, die wir in dieser Form nicht haben. Und da müssen wir auch dringend aufholen. Das wird sehr herausfordernd sein, aber wir sollten niemals nie sagen, diese Technologie ist auch noch nicht so alt. Da gibt es auch noch Innovationsmöglichkeit. Und am Ende des Tages ist das auch eine Frage des Willens. Weil Deutschland und Europa hat so viel mehr anzubieten, als wir uns aktuell zutrauen. Und diese Bremse, die auch im Kopf liegt, die müssen wir ganz schnell lösen.
Ich würde beim Thema Abhängigkeit gerne nochmal bleiben und einfach so ein Szenario aufmachen und fragen, ob das was ist, was Sie umtreibt. Also Microsoft, ich glaube, keine Behörde ist nicht in irgendeiner Form in Deutschland oder fast keine abhängig in irgendeiner Form von Microsoft. Wenn die jetzt einfach mal sagen, aus welchen Gründen auch immer, wir ziehen euch den Stecker, es gibt keine Updates mehr, dann hätten wir hier echt ein Problem. Ist das was, was Sie umtreibt, was Sie für realistisch halten?
Das treibt mich total um. Und ich betrachte das insbesondere in Bereichen jetzt, wo wir es gesehen haben bei Anthropic, als uns bestimmte KI-Modelle, die neuesten Versionen nicht verfügbar waren, dass man in der Tat auch Technologie, sagen wir mal, vorenthalten kann. Gleichzeitig sage ich auch, es sind viele der Unternehmen, Microsoft, wir können die Reihe fortsetzen, wo wir seit Jahrzehnten vertrauensvoll natürlich mit zusammenarbeiten, aber ein solches Szenario besteht. Gleichzeitig möchte ich mir auch keine Welt vorstellen, wo wir nicht Handel treiben, wo wir nicht Partnerschaften haben. Und wir werden auch die Souveränität nur erreichen mit Partnerschaften. Aber wir dürfen auch nicht naiv sein. Und Souveränität hat zwei Dinge. Wie bin ich abhängig und verwundbar? Aber wie nutze ich auch Souveränität dadurch, dass ich den Anspruch habe, eigene Lösungen zu entwickeln? Und was mich schon vor vielen Jahren bewegt hat, wo ist denn unser Microsoft? Machen wir das nur, weil es abgeschaltet werden kann? Oder sollten wir auch ein solches Produkt oder eine Produktfamilie entwickeln, weil wir sagen, da kann man ja Geld mit verdienen, da kann man Wachstum generieren. Und deshalb arbeiten wir auch an sogenannten Open Desk Lösungen. Das ist auf Open Source basierte Software, die sozusagen das abbildet, was Microsoft macht. Wir stellen das auch neu auf, damit das skaliert. Wir sind auch europäisch im Austausch und haben auch solche Softwarelösungen zu 2030 in Schleswig-Holstein flächendeckend in der Verwaltung im Einsatz. Das heißt, da passiert gerade auch viel mit Hochdruck.
Ja, Mecklenburg-Vorpommern hat es angekündigt, den Weg gehen zu wollen. Schleswig-Holstein ist da schon weiter. Da ist immer die Rede davon, das ist eine Frage der nationalen Sicherheit, sagt Ihr Kollege in Schleswig-Holstein beispielsweise.
Sicherlich ein Aspekt, aber es ist absolut richtig, dass das auch der Fall ist. Gleichzeitig müssen wir auch den Anspruch haben, dass die Lösungen, die wir da bauen, auch technologisch, jetzt auch wenn KI immer mehr Fuß fasst, dass es auch mithalten kann. Und neben der Frage der Sicherheit ist es für mich eine Frage des Wachstums. Und ich habe ja beschrieben, wie viel Wachstum an uns vorbeigegangen ist. Und deshalb bin ich sehr darauf erpicht, dass wir die Souveränitätsfrage eben auch positiv, wachstumsorientiert, ich sage es mal offensiver begleiten, weil das heißt auch, derjenige, der technische Fähigkeiten hat, hat auch geopolitisch etwas mehr anzubieten.
Und es ist noch nicht zu spät.
Es ist überhaupt nicht zu spät. Drehen wir mal die Uhr 40 Jahre zurück. Mit der Einstellung wäre China heute nicht eine der führenden Nationen. Und deren Startvoraussetzungen waren vielleicht faktisch relativ deutlich schlechter als unsere. Aber gleichzeitig ist auch, wenn man natürlich aus einer Phase kommt, wo viele Dinge sehr gut funktioniert haben, dann muss man sich nochmal fragen, wie komme ich jetzt auch mental und vom Mindset her so ein bisschen in dem konstruktiven Sinne in die Angriffslust, im Sinne von, wie will ich selber gestalten? Und da, glaube ich, würde ich ansetzen. Ich bin davon überzeugt, wenn es uns in der breiteren Masse gelingt, in Deutschland den Glauben an uns selber, dass wir es können, die Zuversicht, und das heißt nicht, dass wir negieren, dass wir Probleme haben, diese Bremse zu lösen, dann können wir auch fast alles erreichen.
Ganz zum Schluss, Herr Wildberger, möchte ich noch mit Ihnen auf die nächsten Wochen gucken. Für viele ist das Ferienzeit. Hier im Regierungsviertel wird es langsam ruhig, parlamentarische Sommerpause. Und da gibt es ja durchaus immer mal wieder die falsche Annahme, dass jetzt alle Politiker einfach die Füße hochlegen und erst im September wiederkommen und arbeiten. Was bringt der Sommer für Sie die nächsten Wochen?
Also erstmal, wie Sie sagen, viel Arbeit. Das heißt, nur weil das Parlament jetzt erstmal nicht turnusgemäß tagt, heißt nicht, dass nicht gerade auch in den Ministerien die Arbeit genauso weitergeht, teilweise noch verstärkt, weil der Fokus auf die Themen jetzt nochmal, sag mal, höher ist. Und ich habe jetzt erst das zweite Mal, dass ich so einen Sommer erlebe. Nach dem ersten habe ich gesagt, mit dem Urlaub so richtig war das nichts. Vielleicht wird es diesmal ein bisschen besser, aber ich glaube, es geht vor allen Dingen jetzt auch, hier im Sommer wird auch viel gearbeitet.
Herr Wildberger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles mit euch zu tun hat? Ich bin Magdalena Bienert und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau nämlich diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizei oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu gucken, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte tatsächlich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.